Um einen Zugang zum Ersten Testament zu gewinnen, ist ganz gut, ein paar so Schlüsselzugänge ein wenig zu kennen, weil die nicht einfach auch dazugehören, sondern so die Kernpunkte der ersttestamentlichen Botschaft sind. Einer dieser Momente ist der Exodus, der Auszug. Das Volk Israel weiß ich zuerst nicht als die, die Gott geschaffen hat oder so etwas, sondern der erste Zugang ist, wir haben einen Gott, der uns in die Freiheit führt. Das ist das Gründungserlebnis Israels, der Gott, der aus der Knechtschaft in die Freiheit, ins Leben führt. Ein anderer solcher Begriff ist Land, Eres Israel. Land ist nicht irgendein zufälliger Boden, den die Israeliten bevölkern dürfen, sondern das Land ist bei ihnen das Geschenk Gottes, das Anvertraute von Gott, und zwar konkret dieses Land, spielt mit in manchen Konflikten in dortiger Region. Volk Israel kann nicht verstehen, irgendwo einfach umgesiedelt zu werden, das ist undenkbar, weil das ist ja uns von Gott anvertraut. Und um das herum gibt es in der Geschichte immer wieder viele Dinge. Und ein anderer ganz zentraler Zugang zur Geschichte des Ersten Testamentes, der Geschichte Gottes mit seinem Volk, ist das, was heute anklingt, der Bund, Berit. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk, ein ganz anderer Zugang und ein ganz anderes Verhältnis zwischen dem Volk und Gott als in anderen Kulturen oder Religionen. Nicht die kleinen Dummeln, die ehrfurchtsvoll aufschauen müssen und sich niederhauen und irgendwie gnädig stimmen die Götter oder so, wie bei den Griechen, sondern nein, Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Volk und er steht. Ich erinnere mich immer wieder an unsere Theologievorlesung, Erstes Testament. Der Professor hat sich furchtbar darüber auflassen können, über eine Formulierung in einem der Hochgebete. Immer wieder hast du deinem Volk den Bund angeboten. So ein Blödsinn hat er gemeint. Gott bietet nicht immer wieder an, sondern der steht. Der ist Gesetz, der gilt für ewig. Gott nimmt seine Zusage von Liebe nicht zurück. Und das ist das, was wir heute auf dem Hintergrund der Sintfluterzählung hören. Sintfluten gibt es in vielen Kulturen. Gottheiten, die so mal alles wieder wegwaschen an Sünde, an Bösem. So wird es auch Gott in den Mund gelegt. Aber das ganz Besondere ist das, was hier danach kommt. Ich schließe jetzt einen Bund mit euch und er steht. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. In der bildnerischen Kunst wird es oft als Regenbogen gedeutet. Eine Theorie, Gerhard von Rath hat sie, glaube ich, vertreten und andere auch, ist, dass das gar nicht der Regenbogen ist, sondern der Kriegsbogen. Gott legt seinen Kriegsbogen, orientalische Vorstellung, die Götter, die Krieger sind, legt ihn weg. Als ewige Erinnerung, ich bin nicht der, der dreinfahrt, Menschen ausrottet, Pandemien schafft oder sonstiges. Ich bin der Gott des Bundes, des Heiles, des Lebens. Dieser Gedanke Bund wird uns in den nächsten Sonntagen, alle 5 Fastensonntage in der ersten Lesung begleiten, quer durch die Zeiten. Und aus diesem Hintergrund bekommt diese Leitlinie, die beim Eingang steht, nochmal so ganz besondere Bedeutungen. Auf das Aufblühen achten, die Fastenzeit, also eine Zeit, wo wir eingeladen sind, uns neu diesem lebendigen Gott, dem Leben zuzuwenden. Schauen, was schon aufblüht. Das eine, Bund mit seinem Volk geschlossen, unwiderruflich, das gilt nicht nur dem jüdischen Volk auf ewig, sondern mit dem neuen Bund, den wir feiern uns. Bald werden hier die Worte klingen, das ist mein Blut, mein Leben, das Blut des neuen und ewigen Bundes. Dieser Jesus erneuert diesen Bund, verlängert ihn in die Ewigkeit, ins Leben und nicht mehr für ein Volk, sondern für alle, die mit ihm gehen. Wenn wir auf das Aufblühen in unserem Leben achten, dürfen wir das auf dem Hintergrund tun, dass wir einen Gott haben, der uns ganz persönlich sagt, mit dir habe ich einen neuen, ewigen Bund. In der Taufe wird das gefeiert, geschlossen. Nie mehr wirst du ewig zugrunde gehen. Du bist dem Leben geweiht. Auch wenn noch manche sogenannte Sinnfluten in Weltgeschichte und im persönlichen Leben immer wieder viele Schwierigkeiten machen, bis hin zu Pandemien. Ich stehe zu dir. Ich denke, das kann so eine erste Sensibilität sein, die uns durch diese Wochen begleitet, wo wir in all dem, was schwer ist, diesen Gott als Begleiter im Rücken haben, der uns aufrichtet, der uns zum Leben führt, der uns immer wieder hilft, in all der Verdrießlichkeit und das, was alles schwierig ist und so weiter, das Leben zu entdecken. Ein zweites, wir haben im Evangelium eine Fortsetzung richtiggehend gehört, ein das Beispiel schlechthin, wie Leben aufblüht. Jesus wird in die Wüste geworfen. Der Markus sagt das sehr theatralisch. Der wird nicht geschickt, sondern geworfen. So wirklich als Mensch ist es den Gegebenheiten der Welt ausgeliefert. Was passiert dort? Da gibt es wilde Tiere und Engel. Ich denke, das kennen wir alle gut. Auch in unserem Herzen gibt es manche wilde Tiere, manches, was uns herumreißt, beißt, durcheinander bringt, verfolgt, nicht zur Ruhe kommen lässt. Ja, da gibt es die schöne alte Methode, das gehört abgetötet. Es funktioniert nur nicht. Alles, was man niederhaut, kommt dann auf weniger geordneten Wegen wieder rauf. Und von Jesus hören wir nicht, dass er die wilden Tiere tötet, sondern dass er mit ihnen lebt. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, wie wir zur Lebensfülle kommen, wie wir aufblühen können, die wilden Tiere in unserem Herzen ehrlich sehen und mit ihnen gut umgehen lernen. Nicht so tun, wie wenn sie bei uns nicht sind, dann haben sie schon gewonnen. Sondern sie ehrlich sehen, ihnen nicht nachgeben, aber gut mit ihnen umgehen können, lernen. Ich denke, jeder hat so seine Schattenseiten, seine wilden Tiere in sich, seine Belastungen, seine wunden Punkte. Mit diesen gut umgehen lernen, ein Programm für Fastenzeit. Und auch die Engel dienen ihm, haben wir gehört. Na, Engel ist so ein sehr starkes Bild für seinen fast etwas übertriebenes, tugendhaftes Leben. Seht, wie toll ich bin. Moralapostel quer durch die Zeit können sich hier mitgemeint fühlen. Das innere Bild, ich muss perfekt sein und ganz okay und überhaupt. Und umso mehr ich mich krampfhaft anstrenge, umso mehr haue ich daneben. Denn auch so ein Engelbild soll nicht Macht über uns bekommen. Die Engel dienen ihm. Sich aussöhnen mit den Schattenseiten, dann wachsen wir ins Leben rein. Und überzogene Vorstellungen von Perfektion und Tugendhaftigkeit und alles perfekt und ab jetzt wird alles anders, das muss sie weglassen, wir diese uns dienen und wir nicht irgendwelchen Scheinbildern. Das Dritte, was hier heute so schön drinnen ist, was diesem Aufblühen unseres Lebens dienen kann, dieser klare Aufruf Jesu. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Nicht warten, bis Corona vorbei ist und bis die Welt sich ändert und alles okay ist. Jetzt ist die Zeit der Gnade, sagt uns die Liturgie. Heute beginnt Zeit der Gnade für uns. Jetzt gilt es anzufangen, ins Leben zu wachsen. Nicht warten, bis die Umstände besser sind. Die werden nie perfekt. Jetzt ist die Zeit für uns erfüllt und Gottes Reich ist da. Kehrt um, justieren wir unser Leben wieder auf diesen lebendigen Gott neu. Schauen wir wieder auf das Leben, anstatt in Traurigkeit und Jammerei zu versinken. Und glaubt an das Evangelium. Lassen wir uns mit unserem ganzen Leben auf diese frohe Botschaft ein, durch die Jesus uns in die Lebensfülle führt.